Ich finde, so Geschichten, die so im viktorianischen England spielen, die haben so einen bestimmten Vibe für mich. Und ich kann den nicht festmachen, woran das liegt. Aber wenn ich an so Sachen denke wie, keine Ahnung, irgendwie Geschichten über Jack the Ripper oder Dorian Gray oder generell diese Penny Dreadful-Geschichten, das macht in mir, da habe ich sofort ein Bild im Kopf von diesem, meistens spielt es in London, von diesem viktorianischen London. Und da habe ich Leute, da sehe ich Leute, Männer mit irgendwie so Zylindern und Frauen in Kleidern und so. Und da habe ich ein bestimmtes Gefühl. Wenn du mir jetzt sagen würdest, zur selben Zeit in Deutschland, das ist ja, was ist ein viktorianisches London, so 1840, so Mitte des 19. Jahrhunderts, da habe ich kein Bild im Kopf. Ist es bei dir auch so, dass das so, weiß ich nicht, dieses viktorianische London-Geschichten macht so was Bestimmtes, ohne ja, dass da, ich es aber wirklich fest sagen könnte.
Dass du gleich die Frau im Kopf mit diesem Ballonrock, ne, und dem Regenschirm.
Mit so Petticoat und so, ja.
Genau, und die Gaslaternen an den Straßen und so, wie Deutschland ausgesehen hat, keine Ahnung. Müsste ich aber wetten, würde ich sagen, also das war ja damals schon sehr steif, das Auftreten, und in Deutschland wäre es bestimmt noch steifer gewesen.
Ja. Aber diese Geschichten auch, die da drin spielen, die geben so, die sind irgendwie immer interessant, finde ich.
Das die haben so eine Würde, haben die immer sowas, ja, Schlaues, ne, sowas, ja, sowas, ne, die nehmen sich. Es gibt ja diesen englischen Humor, und auch wenn er da drin vorkommt, hat es immer sowas Stolzes, sowas, ja, ne, so ausgefuchst.
Ja, ja, stolz, auch so ein bisschen getragen und so ein bisschen, aber gut, in einem guten, ja, Sinne.
Ja, intelligent irgendwie einfach immer.
Ja, ja, das, dann gehen wir heute ins viktorianische England mit diesem Manga. Die Vorderseite zeige ich dann in der Folge.
Herzlich willkommen zu einer neuen Review von Lesen und Lesen lassen. Viel Spaß wünschen Martin und Maxe.
Wir sprechen heute über Springald oder Springald, Springald, Springald. Und ich habe den, wir haben es in der Anton Rizzi mal erzählt, wenn wir mit Verlagen zusammenarbeiten, dann gucken wir meistens dein Programm an und gucken, ich gucke meistens nach den Covern oder nach irgendwelchen Titeln, die ich kenne, und denke mir, ah ja, das interessiert mich, ich frage das mal an. Und dieses Cover hat mich angemacht, weil das so, weiß nicht, das ist so, das sieht cool aus. Da ist nichts irgendwie Überbordendes drauf. Da sieht man einen Typ mit einem Hut und so einem metallenen Handschuh vorne drauf auf so einem kleinen Fensterchen, auf so einem quadratischen. Ansonsten ist das wie so, sieht aus wie so ein altes Buch. Ja. Und dann dachte ich, ja, warum nicht? Einfach mal anfragen. Und ich habe das gelesen, oder ich habe das auf eine ganze Zeit auf meinem Stapel liegen gehabt, und ich wusste nicht, was mich erwartet. Und ich habe gedacht, okay, ich gehe da komplett blind rein. Und ich komme raus, und das Fazit nehme ich jetzt schon mal vorweg. Das ist so ziemlich der kompletteste Manga, den ich je gelesen habe, und das war echt eine gute Zeit, den zu lesen. Das habe ich nicht erwartet. Ich wurde überrascht.
Und wir haben drüber gesprochen, du hast auch eine, wie sagt man, neue englische Folklore kennengelernt.
Ja.
Die ich ewig auch nicht auf dem Schirm hatte, wusste ich gar nicht, dass es die gibt, und das ist verrückt, aber erzähl weiter.
Ja, weil ich hab dich das dann gefragt, kennst du das? Also es geht in dieser Geschichte um den Spring-Heeled Jack. Also eigentlich war gab es damals so Penny Dreadful-Geschichten, und das war so ein Urban Myth, würde man heute sagen, über den Spring-Heeled Jack. Und der sah damals aber ein bisschen anders aus. Der hatte nur so Schuhe an, wo hinten an seiner an der Ferse, halt so kleine Springdinger dran waren. Der Typ hier sieht anders aus. Und ich kannte den nicht. Ich hab dich gefragt, und du sagtest, ja, ich finde den unterrepräsentiert. Und ich denke mir so, hör, ich erzähle ihm jetzt vielleicht was Neues, aber er sagt, kenne ich schon.
Ich kannte den, weil ich war mal in der Norma einkaufen, und da war so eine Bücherkiste, das ist ewig her, da habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt. Und da war nämlich auf dem Cover auch so viktorianisches England, wie wir es halt eben so beschrieben haben mit den Leuten. Und da sprang nämlich einer so in die Luft und halt mit Sprungfedern an den Beinen. Und ja, es hieß auch irgendwie Spring irgendwas Jack. Und dann fand
Jumping
ich das,
Jack.
Ja, Jumping Jack, genau. Und ja, dann habe ich es halt mitgenommen, Klappentext gelesen und fand es ganz cool. Muss aber auch gestehen, ich kam nie dazu, dieses Buch zu lesen, aber ich habe dann halt auch bei Wikipedia oder so nachgeschaut, was das mit diesem Typen auf sich hat, weil mich dann doch interessiert, was in dem Buch passiert ist. Und dann habe ich gelernt, ach so, das hat sich der Autor nicht ausgedacht, sondern das ist englische Folklore. Und daher kannte ich den dann, deswegen hat es mich nicht überrascht.
Ich erkläre kurz, worum es in diesem Manga geht. Also dieser Manga ist auch abgeschlossen, da gibt es keine Folgebände. Wenn man das Ding kauft, dann ist man komplett im Bild. Und zwar spielt es im 19. Jahrhundert im viktorianischen London und ein Serienmörder treibt sein Unwesen und all seine Opfer sind Frauen. Und weil du ein kluger Mann mit einem großen Gehirn bist, denkst du sofort natürlich an Jack the Ripper, den es ja vermeintlich wirklich gab. Aber nein, Martin, denn an den Tatorten sprechen Zeugen von einem wild lachenden, springenden Übermensch, den sie gesehen haben wollen, und das ist nicht Jack the Ripper. Und es ist die Wiederkehr des Spring-Heeled Jack. Und der hat vor 3 Jahren nachts schon mal sein Unwesen getrieben und hat Frauen erschreckt. Nur diesmal bringt er sie um. Und das ist ein Problem. Frauen erschrecken ist schon eher uncool, aber sie umbringen ist noch ein bisschen uncooler.
Ja.
Und die Hauptfigur in diesem Buch, die vermeintliche Hauptfigur, ist der Kommissar Rockenfield. Und der geht dem Fall auf die Spur. Und der Kommissar Rockenfield ist auch so ein harter Hund. Der hat auch so einen Zylinder auf und hat auch so einen dicken Brummer. Den steckt er sich immer hinter das Ohr. Und der geht dem Ganzen auf den Grund. Das ist auch so einer, der schlägt erst und dann danach fragt er, was Phase ist. Und es gibt eine Rahmenhandlung in diesem Manga, wo der Kommissar Rockenfield in dieses Black Museum, das es anscheinend wirklich gibt, und das erkläre ich dir gleich, was das ist, geht und der Kuratorin quasi diese Geschichte erzählt, wie er damals diesen Fall von dem Spring-Heeled Jack gelöst hat. Und dieses Black Museum, das heißt auch Black Museum Springled, und das ist ein Museum des Scotland Yard, wo sie schon seit Jahrhunderten quasi Beweise aufbewahren, die man sich auch angucken kann. Der Punkt ist, dieses Black Museum ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, sondern kannst du nur, wenn du Ermittler von Scotland Yard bist, kannst du da reingehen und kannst nach alten Beweisen gucken, kannst gucken, was da ausgestellt ist. Was ich ziemlich cool finde, weil ich mir denke, ich will mir dieses Museum gerne angucken.
Standest du schon mal vor Scotland Yard, vor dem Gebäude?
Nee.
Gewaltig, das ist riesig. Ja, da gibt's ja auch so dieses Touristending, da gibt's so einen Würfel vorher vorne dran, wo so Scotland Yard steht. Habe ich natürlich auch mal ein Foto gemacht. Ist ein imposantes Gebäude.
Ja, da war, glaube ich, auch so ein Bild drin. Und bevor ich jetzt auf den Manga selbst eingehe, erkläre ich nochmal auf, warum ich gesagt habe, dass dieser Manga sehr komplett ist. Und zwar, du hast den Manga, sind 6 Kapitel, da wird diese Geschichte von diesem Spring-Heeled Jack erzählt. Und zwischen den Kapiteln hast du immer wieder so Seiten, ne, siehst du hier, wo Text steht, wo du quasi einen Kontext dafür kriegst, was damals wirklich passiert ist und wie sich das aufgeklärt hat. Das geht so mit der Geschichte quasi weiter. Und das finde ich cool, dass du da halt, du liest es, du kannst die Geschichte ohne diese Zwischenseiten lesen, aber du kriegst dadurch nochmal ein bisschen mehr Kontext, wie es wirklich war. Und du kriegst auch das Gefühl von, okay, das ist wirklich passiert. Es gab diesen Spring-Heeled Jack. Vielleicht war das alles nicht so dargestellt, wie das dieser Manga darstellt, aber es gab ihn wirklich. Und das ist cool, weil das stellt auch so die Verknüpfung zur echten Welt her. Und ich habe es am Anfang im Intro schon gesagt, diese viktorianischen Sagengeschichten, die haben so ein Gefühl. Ne, Dr. Jekyll und Mr. Hyde, Jack the Ripper, Dorian Gray, sowas. Diese Penny Dreadfuls, die machen in mir was. Die finde ich cool. Und das hat genau das hier auch getroffen. Ne? Das ist genau dieses Gefühl, obwohl es ein Manga ist.
Ist es dann auch spannend? Ist es ein Krimi? Ist es ein Thriller oder was?
Es ist ein Krimi.
Okay.
Inhaltlich ist es so, dass dieser Kommissar Rockenfield geht dem Spring-Heeled Jack auf den Grund und er stößt dann auf einen Adligen, der da heißt, pass auf, und das ist Japaner und europäische Namen, der heißt Walter Delabor Street. Oder Straight. S-T-R-E-I-D. Straight. Und das ist so ein Adliger und der hat halt vor 3 Jahren sich als eben dieser Spring-Heeled Jack hat er die Frauen erschreckt und jetzt ist der Spring-Heeled Jack zurück und jetzt ist er natürlich quasi er steht jetzt halt im Rampenlicht, weil er verdächtigt wird, das zu tun.
Hauptverdächtiger, ja.
Er ist der Hauptverdächtige. Ich werde jetzt nicht auflösen, wer der Springheel Jack ist, ob er es ist oder nicht. Es gibt dann auch noch einen anderen Twist, den ich jetzt nicht verraten werde. Das lasse ich jetzt, ich höre hier auch inhaltlich auf. Das ist relativ interessant und teilweise auch richtig geil gezeichnet. Ich zeig dir mal, da gab es dann im letzten Kapitel gibt es dann natürlich auch, klar, einen großen Endkampf. Der findet dann auch so im Regen statt. Und da geht richtig gut was. Warte mal, ich suche das gerade mal raus. Ich zeig das jetzt mal hier und erkläre das nicht. Ne, da geht richtig was. Das ist richtig schnell und dynamisch gezeichnet und auch richtig gut gezeichnet. Und immer wenn dieser Springheel Jack auftaucht, der ist auch immer so ein bisschen übernatürlich gezeichnet mit vielen Schatten und so. Ich hatte ein Bild. Ich sollte mir
Blepperle musste kaufen.
Ich sollte mir wirklich Blepperle kaufen. Na, hier sieht man das auch wieder, dann wieder die Frau so anspringt und so. Also richtig, richtig nice gezeichnet. Und da kann man sich schon drin verlieren. Und ich habe mir das angeguckt und habe mich durch den Zeichenstil ein wenig an einen anderen Mangaka erinnert gefühlt. Und wenn ich jetzt den Namen sage, Osamu Tezuka, dann hast du kein Bild von dem Mann im Kopf wahrscheinlich. Wenn ich dir aber ein Bild zeigen würde, von dem würdest du sagen, ach, das ist ja genau der. Und das ist dieser ganz legendäre Mangaka mit dieser Baskenmütze und dieser Rundbrille, der Astro Boy zum Beispiel gezeichnet hat.
Ach so. Okay.
Der hat Astro Boy gezeichnet und der Zeichenstil von dem Mangaka ist so wie der. Das heißt, du hast dann manchmal recht comicartige Figuren, wenn es jetzt halt nicht so ernst wird. Und dann, wenn es richtig ernst wird, dann gibt's halt Schatten und sowas und richtig rausgezeichnet. Das erzeugt manchmal so eine Diskrepanz, dass Zeichnungen manchmal nicht so gut aussehen, weil die eher so ein bisschen dahin gezeichnet sind. Ich will jetzt nicht sagen dahingerotzt, das würde überhaupt nicht stimmen, aber es ist qualitativ manchmal sehr unterschiedlich. Und das ist tatsächlich auch mein größter Kritikpunkt. Wenn es geil gezeichnet ist, richtig geil. Und wenn es nicht so geil gezeichnet ist, ist es wirklich nicht geil gezeichnet. Die Geschichte selbst, du denkst am Anfang, du weißt, was Phase ist und du weißt, was kommt, aber die Geschichte ist nicht so vorhersehbar, wie man am Anfang denkt. Das ist jetzt auch nicht total, dass da total der Twist bei rauskommt, das jetzt auch nicht. Aber es macht mehr her, als es am Anfang aussieht. Und jetzt kommen wir wieder an meine Lieblingsstelle in diesen Reviews, die Übersetzung.
Mhm. Wie war die?
Pass auf, ich will erst noch den Namen droppen. Die Übersetzung hat der Burkhard Höfler gemacht, den habe ich jetzt auch schon öfter gelesen. Und woran ich mich ganz oft störe, neuerdings an Lokalisierung, das ist bei Spielen, das ist bei Filmen, dass Lokalisierungen bei Vokabular sehr faul werden. Ich habe zum Beispiel das Spiel Metaphor Re Fantasio gespielt, das ist ein japanisches Rollenspiel und spielt auch in so einer mittelalterlichen Welt. Und richtig tolles Spiel, ganz tolle Geschichte, tolle Charaktere, kann ich uneingeschränkt empfehlen. Aber bei der Übersetzung liest du dann sowas wie, ich bin ein Fan. Oder was ist das für ein Outfit? Und das ist dann so, das mag jetzt pedantisch klingen, aber das reißt mich immer raus, weil ich mir denke, das passt nicht in diese Welt. Und hier ist es genau anders. Die Übersetzung nutzt jetzt, die ist jetzt nicht super altmodisch, aber sie verzichtet eben auf genau solche Worte und dadurch trägt es zur Immersion bei. Und da habe ich das gelesen und dachte mir, das ist geil. Es ist mir aktiv aufgefallen, dass der Übersetzer solche Worte nicht verwendet hat und das ist geil.
Was ich geil finde, sind tatsächlich ist halt das Aussehen. Du hast dir ein paar Seiten gezeigt und ich habe sofort gesehen, okay, das muss ja irgendjemand aus der alten Schule gemacht haben, weil das hat so diesen 90er Flair.
Ja.
Den ich sehr mag.
Was du meinst.
Genau. Und viktorianisch, da bin ich auch abgeholt. Also wir sehen uns ja demnächst. Wenn du mir den mitbringen wolltest, wäre ich nicht abgeneigt.
Ja. Ja, den bring ich dir sehr gerne mit. Ich gucke jetzt gerade mal, ob ich auf so eine Seite finde, wo man das so ein bisschen... Also immer, wenn Action ist, ist geil. Es gibt übrigens auch Brüste zu sehen.
Mhm.
Das nur am Rand. Weil immer, wenn er die Frauen erschreckt, dann zerfetzt er ihre Kleider und dann sind Brüste zu sehen. Nee, ich finde jetzt kein Panel, wo es jetzt nicht so geil gezeichnet ist. Aber es geht ganz gut ab. Was auch noch diese Geschichte... Also es ist relativ dick. Kostet auch... Ich glaube 16 Euro bei Panini erschienen und du hast dann so nach zwei Dritteln hast du, ja es ist eher nach drei Viertel hast du quasi die Geschichte des Springheel Jack erzählt gekriegt und dann kriegst du nochmal in drei Kapiteln so eine Art Epilog Und da geht's dann um zwei Kinder, die dann das Kostüm von dem Spring-Heeled Jack finden und dann auch nochmal ein Bösewicht auflauern. Und das ist dann quasi so eine, das Spiel, ich sag jetzt mal, das Spiel 10 Jahre später. Und das fand ich dann auch irgendwie nett. Hier siehst du übrigens diesen Tetsuka-Stil. Das sieht nicht aus wie moderne Manga-Figuren.
Ja.
Und da kriegst du quasi nochmal ein Gutsi obendrauf. Du kriegst diese Geschichte erzählt, du kriegst sie unterfüttert mit diesen Einträgen aus diesem Black Museum, wo dir das in richtiger Geschichte erzählt wird. Und dann kriegst du nochmal einen Epilog mit drei kurzen Kapiteln, wie diese Kinder dieses Kostüm von dem Spring-Heeled Jack finden und das dann für sich nutzen, um auch nochmal einen Bösewicht auf die Schliche zu kommen. Wo ich mir dann dachte, geil, das hätte jetzt auch vorher aufhören können. Das hätte jetzt auch, ich wär vorher schon zufrieden gewesen und krieg jetzt aber nochmal eine kleine Geschichte hinten drauf, die so ein bisschen leichtherziger ist.
Ich wüsste jetzt nicht, ob ich diesen Epilog noch bräuchte, aber wenn es dir gefällt, dann
ja, ich meine,
dann akzeptiere ich das.
Man muss den nicht lesen, aber das ist so ein Ding, der hat schon Verbindungen zur Hauptgeschichte, dadurch, dass auch dass eine Figur aus der Hauptgeschichte drankommt. Mhm. Aber es ist einfach noch so ein bisschen mehr, wo ich mir denke, okay, der wollte der Autor einfach nur ein bisschen mehr machen und das ist nicht schlecht, das ist gut. Und das ist insgesamt ziemlich nice. Also wer auf diese Penny Dreadful-Geschichten steht, Dr. Jekyll und Mr. Hyde und so weiter, und kennt das noch nicht, der Spring-Heeled Jack ist so ein bisschen eine unbekanntere Urban Myth, dann gibt's hier eine Manga-Umsetzung, an der nicht viel auszusetzen ist. Der kostet zwar seine 16 Euro, ist aber auch, ne, Großformat, warte. Hier siehst du es zum Vergleich. Ne, ist ein bisschen größer. Und du kriegst eine gute Geschichte, du kriegst vor allem ein rundes Ding. Das wäre jetzt so einer, wenn ich jetzt jemanden kennen würde, der gern diese Penny Dreadful-Geschichten mag, würde ich sagen, okay, 16 Euro, das ist ein super Geburtstagsgeschenk. Da steckt alles drin, du hast eine vollwertige Geschichte, du hast Hintergründe, es ist sehr gut gezeichnet, du hast eine Epilog-Story, die es noch oben drauf gibt, also mein Geld hat Panini. Und du kriegst noch eine coole Postkarte, schau, die ist auch drin.
Na dann, also, check's aus, ich find's spannend, ich find diese wie heißt der, Jack the Ripper-Fälle immer ganz cool. Es gibt übrigens, glaube ich, auch Batman trifft Jack the Ripper.
Wer hätte es gedacht?
Bringt mir mal mit, ich schaue es mir an. Und wenn ihr es euch schon angeschaut habt, in die Kommentare damit, wie fandet ihr die Rätsel? Hättet ihr gerne noch mehr Bilder gesehen? Hat euch was gefehlt? Ansonsten hören wir uns dann beim nächsten Abenteuer, wenn der Maxi sein Mikro nicht kaputt
geschlagen hat.